Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Kapitel 2: Die Akademisierung der Schönberg-Schule. Erster Teil: Arnold Schönberg und die Kaiserlich-Königliche Akademie für Musik und Darstellende Kunst Wien. Wien, die Stadt der Musik. Wien schläft. Der Morgen des 20. Jahrhunderts dämmert über den Dächern einer alten, müden Stadt. Die größten Meister der Musik haben hier gelebt und geschaffen. Ein Mozart, Beethoven, Schubert. Hier starb Anton Bruckner. Sie lebten und sie starben in einer Stadt, in der die Schönheit zu Hause war. Sie starben, die Musik aber sollte weiterleben. Wie sollte es weitergehen?
Wenn die Originalität fehlt, greift man eben zur Kopie. Kopieren aber bedeutet nachmachen, und nachmachen kann nicht Kunst sein. Aus Ruinen blüht kein neues Leben.
Arnold Schönberg hat das gewusst. Er wollte kein Epigone sein. Und nach der verklärten Nacht seiner frühen Werke hatte er die Vision einer Morgendämmerung, die Neues ankündigte.
Ich fühle Luft von anderen Planeten.
Zunächst galt es aber, Wien und die Welt aufzuwecken. Wien aber wollte nicht aufgeweckt werden. Schönberg ging in die Wüste, nach Berlin. Und weil auch dort die Sonne von Wolken verhangen war, versuchte er es mit künstlichem Licht. Es war die Zeit des Expressionismus, die Schönberg auch in eigenen Bildern zum Ausdruck brachte und die im Pierrot Lunaire zur musikalischen Gestalt wurde. Und es wurde Tag. Er kam unter Pfiffen und Pfui-Rufen, aber als diese Sonne aufgegangen war, da wurde es still. Da kam das Neue in die Musik, leise und von vielen unbemerkt. Aber es war da und veränderte die Welt der Töne. Wer war der Mann, der dies vollbrachte?
Arnold Schönberg wurde 1874 in Wien geboren. Er war das zweite Kind des Schuhmachers Samuel Schönberg und seiner Frau Pauline. In Wien wuchs er auf, ging 1901 zum ersten Mal nach Berlin und übernahm die musikalische Leitung des Kabaretts Überbrettl. 1903 kam er nach Wien zurück, 1911 übersiedelte er erneut nach Berlin. Während des Ersten Weltkrieges absolvierte er seinen Dienst in der Militärkapelle. Nach Kriegsende bewohnte er ein Haus in Mödling in der Bernhardtgasse 6. Dort unterrichtete er unter anderem Hans Eisler, Max Deutsch und Erwin Ratz. Er wurde 1925 an die Preußische Akademie der Künste berufen. 1933 emigrierte er nach Paris, wo er den jüdischen Glauben, den er 1898 abgelegt hatte, wieder annahm. Ein kleiner Kreis von Schülern und Freunden scharte sich um ihn und hielt ihm auch die Treue, als er vor der europäischen Katastrophe nach Amerika flüchten musste, wo er im Jahre 1951 starb. Was in der Welt der Musik seine Mission war, erkannte er deutlich.
Einer hat es sein müssen, keiner es sein wollen. So habe ich mich dazu hergegeben.
Das Neue, das Schönberg in die Musik gebracht hatte, lag zuerst im Zustand der Unordnung da. Es musste noch die Kraft gefunden werden, die Gesetz und Richtschnur sein konnte. Arnold Schönberg fand diese Ordnung der Töne und nannte sie Methode des Komponierens mit 12 nur aufeinander bezogenen Tönen. Kurz, 12-Ton-Technik. Das war das Nachtstudio, Sendung vom 13.06.1968.
Arnold Schönberg gilt heute als einer der einflussreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und als zentrale Gestalt der zweiten Wiener Schule. Sein Verhältnis zu Wien war ein gespaltenes. Er fühlte sich nicht im gebührenden Maß anerkannt und hatte Schwierigkeiten, Fuß zu fassen. Seine akademiefeindliche Haltung war sprichwörtlich. Um seine 1910 erfolgte Bewerbung als Kompositionsprofessor an der K&K-Akademie für Musik und Darstellende Kunst Wien ranken sich Geschichten von Streitigkeiten und Ablehnung.
Dieser Sachverhalt stellt sich in den Archivdokumenten allerdings etwas anders dar.
An das Präsidium der Kaiserlich-Königlichen Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Ich erlaube mir hiermit, das Ansuchen zu stellen, das Präsidium der K&K-Akademie für Musik und Darstellende Kunst wolle gestatten, dass ich an der Akademie Vorlesungen über musiktheoretische Fächer halte, respektive Unterricht in den Gegenständen der Kompositionslehre erteile. Durch die Besonderheit meiner künstlerischen Entwicklung, die von den klassischen Meistern ausgehend mich, wie ich annehmen muss, folgerichtig unter die Vordermänner der Modernen geführt hat, sowie durch meine ausgesprochene Neigung, theoretischen Dingen nachzugehen, glaub ich geeignet zu sein, der Jugend mitzuteilen, was ihr sonst nicht wird. Ich bin heute sogar in Wien schon bekannt und das Ausland beginnt mir Beachtung zu schenken. Trotzdem hat man bis heute verabsäumt, mir jenen Wirkungskreis zu geben, den man mir in Deutschland bei gleichem Erfolge und der mir ja mehrfach gezollten Anerkennung vielleicht nicht versagt hätte. Ich bin durch meine Natur auf das Lehren angewiesen. Eine Akademie für Musik, aber der ich als Lehrer nicht angehöre, bedeutet für mich eine doppelte Schädigung, da sie mir einen Wirkungskreis vorenthält, der mir gebührt, und einen, den ich schon habe, schwer beeinträchtigen kann. Diese passive Schädigung träfe mich, der ich mit unbestreitbarem Können nach dem Höchsten strebe, umso härter, als sie ungerecht wäre. Ich will zugeben, dass es für die Akademie nicht leicht möglich ist, einen Künstler meiner Gesinnung ohne weiteres als den Lehrer der Komposition anzustellen, weil es schwer ist, unserer Wiener Öffentlichkeit anders als durch einen unwidersprochenen großen Erfolg, womöglich im Auslande, vom Werte einer künstlerischen Richtung zu überzeugen. Ich will zugeben, dass mir dieser unbestrittene Erfolg gegenwärtig noch fehlt, weil er fehlen muss, wenn meine Sache so gut ist, wie ich glaube. Aber es kann nicht bestritten werden, dass die kleine Schar höchst gebildeter und vornehmer Menschen, die bereits heute für mich eintritt, ein Anfang ist, der Beachtung verdient. Und es ist nicht geleugnet worden, dass meine Leistung als Lehrer trotz mancher Einwände solche sind, dass meine Eignung zum Unterricht offensichtlich klar wird. Was die Lösung der administrativen und materiellen Seite dieser Angelegenheit anbelangt, überlasse ich dies ganz dem Gutdünken des geehrten Präsidiums und erkläre, dass ich es vorzöge, die von den Teilnehmern an meinem Kurse zu entrichtenden Unterrichtsgelder zu beziehen, dass ich aber auch bereit bin, die Vorlesungen und Übungen über Musiktheorie unentgeltlich zu halten, wenn sich technische Schwierigkeiten ergeben sollten, denn ich habe vor allem das Verlangen nach einem Wirkungskreise. Einem freundlichen Bescheide entgegensehend, zeichne ich mit vorzüglicher Hochachtung ergebenst Arnold Schönberg.
Am 19. März 1910 findet die Sitzung des Kuratoriums der Kaiserlich-Königlichen Akademie für Musik und Darstellende Kunst Wien statt. Anwesend sind
Vorsitzender, Präsident Dr. von Wiener,
Kunstverleger Artaria, Kommerzialrat Bösendorfer, Sektionschef von Haberer, Vizepräsident des Konzertvereines Kommerzialrat Hämmerle,
Dr. Hirschfeld,
Hof- und Gerichtsadvokat Dr. Kraus,
Vizepräsident der K&K-Gesellschaft der Musikfreunde von Regenhardt,
Universitätsprofessor Wallaschek,
Direktor Bob,
Sekretär Dr. Botstieber als Schriftführer, entschuldigt sind Hartmann und Löwe.
Der Präsident eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Direktor Bob weist darauf hin, dass die drei derzeit an der Kompositionsschule wirkenden Lehrkräfte nicht mehr imstande sind, die Schaffensfreudigkeit der Schüler anzuregen.
Seit Jahren ist eine gewisse Sterilität in unseren Kompositionsklassen zu konstatieren. Bei den letzten Bewerbungen um den Staatskompositionspreis haben sich entweder gar keine Schüler der Akademie beworben oder nur solche, welche minderwertig gegenüber den Schülern der Provinzschulen waren. Schon seit geraumer Zeit wurden Versuche gemacht, irgendeinen Ausweg zu finden. Es wurden Verhandlungen mit Humperdinck und Rege angeknüpft, die aber nicht zum Ziele geführt haben. In den letzten Tagen hat sich nun Herr Arnold Schönberg, ein Vertreter der äußersten Moderne, in einem Schreiben an den Präsidenten gewendet und ersucht, ihm zu erlauben, dass er einen Kompositionskurs an der K&K-Akademie halte.
Mit Rücksicht auf die traurigen Verhältnisse in der Kompositionsschule beantragt Direktor Bob, einen Versuch mit Schönberg zu machen und dadurch ein wenig frische Luft in das stockende Leben der Kompositionsschule zu bringen. Der Vorsitzende, Präsident von Wiener, bemerkt hierzu, dass vorliegender Antrag einer eingehenden Diskussion bedürfe. Er glaube, sämtliche Herren kennen Schönberg, wissen von ihm und seinen Werken.
Die Mitglieder des Kuratoriums müssen sich vor Augen halten, dass ein solches Experiment in der Öffentlichkeit lebhaft besprochen werden wird und dass das Kuratorium hierfür eine nicht geringe Verantwortung übernimmt.
Präsident von Wiener habe sich nicht getraut, aus eigener Initiative dem Kuratorium einen derartigen Antrag zu unterbreiten.
Man muss sich auch die Frage vorlegen, ob man Schönberg durch Ablehnung seines Anerbietens in die Reihen der vielen Märtyrer einreihen soll.
Er selbst müsse zugeben, dass er die letzten Werke Schönbergs nicht verstehe, was aber vielleicht ein Fehler seiner eigenen Aufnahmefähigkeit, nicht aber der Schönbergs sei. Er bitte die Herren, sich eingehend darüber zu äußern, ob man einen Versuch mit einem Künstler wie Schönberg machen solle. Er könne sich nur dann entschließen, diesen Vorschlag dem Ministerium vorzulegen, wenn sich alle Anwesenden damit einverstanden erklären und das Kuratorium bereit sei, die Leitung der K&K-Akademie zu decken. Dr. Kraus ergreift das Wort.
Die Schwierigkeit liegt darin, dass Schönberg das ist, was man hypermodern nennt.
Direktor Bob erwidert darauf, dass Schönberg als schaffender Künstler zu den Modernen zähle, aber als Lehrer würde er gewiss nicht in derselben Art anfangen. Er glaube, dass Schönbergs Unterricht den Schülern vielleicht viel mehr Liebe zu den Klassikern bringen könnte, als die verstaubte Art der alten Herren.
Schönbergs Unterricht wird auf den klassischen Elementen basieren. Schönberg ist gewiss ein Revolutionär als Harmoniker, aber formell keineswegs ein Umstürzler.
Professor Wallaschek erklärt, er gehöre nicht zu den Bewunderern der Kompositionen Schönbergs.
Vom Standpunkt des Konzertbesuchers ist dagegen natürlich viel einzuwenden. Aber ein Mann, der sich selbst theoretische Probleme vorliegt, ist vielleicht gerade geeignet für den Unterricht. Wir stehen vor der Tatsache, dass mit der gegenwärtigen Unterrichtsmethode nichts zu machen ist. Wenn also jemand kommt und sagt, lasst mich probieren, so sehe ich nicht ein, warum man dem nicht willfahren solle. Es kann zwei Resultate haben. Entweder er bringt alles durcheinander, oder er wird sich als Lehrer alles so systematisch einrichten, dass er wirkliche Erfolge erzielt. Im ersten Falle wäre man ja mit ihm nicht unauflöslich verbunden. Wenn es aber geht, so hätte man das Verdienst, einer neuen Richtung die Türen geöffnet zu haben.
Dr. Hirschfeld sagt, es handle sich nicht um die Werke Schönbergs. Die Frage sei vielmehr,
ob man vor einem heranstürmenden jungen Musiker die Tore der K&K-Akademie verschließen soll. Da muss man sagen, wir können die Tore nicht verschließen.
Er habe zwar auch von den Schülern Schönbergs schreckliche Werke gehört, es sei aber doch sehr leicht möglich, dass Schönberg, wenn er die Stütze der K&K-Akademie habe, anders werde.
Es ist uns allen passiert, dass wir in unserer Jugend aggressiv waren. Wir könnten ihn zur Klärung bringen, wenn man ihm Gelegenheit geben würde, sich auf eine autoritative Stellung zu stützen. Daher können wir Schönbergs Bitte nicht abschlagen.
Kunstverleger Artraria erklärt, es wäre für ihn kein Hindernis, dass Schönberg ultramodern sei. Bei dem Lehrberuf handle es sich aber um eine geschlossene künstlerische Persönlichkeit. Und für eine solche Persönlichkeit halte er Schönberg nicht. Dr. Hirschfeld wirft ein.
Schönbergs Schüler sind alle von ihm entzückt.
Kommerzialrat Bösendorfer sagt, dass er sich für die Kompositionen Schönbergs nicht begeistern könne. Denn für ihn sei Musik identisch mit Wohlklang. Wo aber Dissonanzen herrschen, sei bloß Theorie und Wissenschaft vorhanden. Auch der Vizepräsident der K&K-Gesellschaft der Musikfreunde, von Regenhardt, bekennt sich keineswegs als Anhänger der modernen Richtung. Nichtsdestoweniger habe er gegen die Annahme des Antrags Schönbergs, dass er nur externe Schüler unterrichte, nichts einzuwenden. Er möchte nur nicht, dass die K&K-Akademie als solche in den Ruf gerate, der modernen Richtung zu huldigen. Der Vorsitzende schlägt vor, die Beschlussfassung über diese ganze Angelegenheit zu vertagen. Es sei ihm darum zu tun, die Stimme des ganzen Kuratoriums zu hören, und hierzu fehlen heute einige Herren, auf deren Votum er großes Gewicht lege.
Ja, ja, Herren wie Goldmark, Löwe, Maler und Weingartner. Auf die Meinungen der genannten Herren und auf die Einmütigkeit des Kuratoriums in dieser Frage wird doch gewiss das Ministerium Gewicht legen.
Dr. Kraus fragt, ob Schönberg nicht doch die Schüler alle in seine Richtung hineindrängen werde. Der Vorsitzende, Präsident von Wiener, erklärt, darüber habe er mit Schönberg gesprochen. Dieser habe gesagt, er werde sich nach den Schülern richten.
Ja, ja, Schüler, die zur klassischen Richtung hinneigen, wird er gewiss nicht davon abzubringen versuchen, sondern sie nur darin bestärken. Wenn man Schönberg beruft, so muss man dies mindestens auf 3 Jahre tun, um ihm Gelegenheit zu geben, zu zeigen, was er zu leisten imstande ist.
Die heute anwesenden Mitglieder des Kuratoriums stehen im Prinzip dem Ansuchen Schönbergs, in der angegebenen Form Theorieunterricht zu erteilen, sympathisch gegenüber. Sie legen jedoch Wert darauf, noch das Votum der heute abwesenden, hervorragenden Fachmänner im Kuratorium über die Frage einzuholen. Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. Schluss der Sitzung, 19:30.
Angenommen wurde schließlich auch die Bewerbung Arnold Schönbergs. Im Studienjahr 1910-1911 hielt er an der Kaiserlich-Königlichen Akademie für Musik und Darstellende Kunst Wien einen freien Kurs für Harmonielehre, Kontrapunkt, Komposition und Instrumentation. 1911 verfasst Ernst Kraus ein Gutachten über die Art des Vortrags von Arnold Schönberg.
Schönberg gibt viele Aufgaben. Bei der Durchsicht derselben ist er insofern sehr streng, als er Fehler, allerdings schwerwiegender Natur, fast als eine persönlich angetane Kränkung aufzufassen scheint. Von der Beliebtheit Schönbergs zeugt die Tatsache, dass Frequentanten des Kontrapunktes und der Kompositionslehre sich die Erlaubnis erbaten, auch noch in der Harmonielehre zu hospitieren. Einzelne Schüler erwarteten ihn jedes Mal schon an der Stadtbahnhofhaltestelle und gehen nach dem Unterricht stundenlang mit ihm spazieren. Schönberg war zur Zeit des hier besprochenen Kursus, wie mir persönlich bekannt, in misslichen materiellen Verhältnissen. Es ist mir klar, dass manches Fahrige seines äußeren Gehabens darauf zurückzuführen ist. Ich glaube daher auch, dass, wenn Schönberg in eine reguläre, materiell und sozial gefestigte Stellung eintritt, dieser Mangel sich von selbst beheben wird. Schönberg ist gewiss ein Neuerer. Er ist dies aber nicht in dem Sinne, wie so viele andere Neuerer, die alles Hergebrachte verschmähen und nur ihr Neues gelten lassen wollen, sondern in dem Sinne, dass er alte Theorien, deren Unhaltbarkeit sich durch die Entwicklung von Bach bis Wagner, Bruckner jedem Unbefangenen ergibt, unter Hinweis auf diese Entwicklung verwirft und neue Theorien aufstellt, die mit dieser Entwicklung nicht im Widerspruch stehen. Sein Vorgang ist also wahr und im besten Sinne des Wortes konservativ.
Ein Jahr später, im Juni 1912, resümiert der Direktor der Kaiserlich-Königlichen Akademie für Musik und Darstellende Kunst Wien, Wilhelm Bopp.
Arnold Schönberg hat im vergangenen Schuljahre einen freien Kurs für Musiktheorie an der Akademie geleitet. Sein Unterricht war naturgemäß in freien Formen gehalten und gab dem Vortragenden erwünschte Gelegenheit, seine oftmals originelle Auffassung von uns überlieferten Gesetzesvorschriften, seine geistreiche Betrachtungsweise sakrosankter Tabulaturen zu enthüllen. Der Unterricht dokumentierte ebenso seine tiefgründige Bildung, seine geradezu staunenswerte Belesenheit in der praktischen und theoretischen Literatur, seinen heiligen Ernst in der Auffassung des Lehrberufes sowie seine glühende Begeisterung für alles Schöne, was unsere Kunst seit den Tagen Johann Sebastian Bachs entstehen sah. Schönberg, dessen eigene Kompositionen einem starken Imperativ seines als schaffender Künstler geradezu fanatischen Wesens entstammen, ist als Kompositionslehrer ein Novum gewesen. So war es erfreulich zu beobachten, wie gewandt und die vielfältigsten Möglichkeiten erschöpfend die Hörer der Harmonielehre sich auf dem Gebiete der Modulation bewegten, wie sauber und höchst akkurat die Arbeiten der Kontrapunktstudierenden sich präsentierten, wie lebens- und hoffnungsvoll die kompositorischen Beweise sich ankündigten. Gewiss war das Ergebnis dieses einjährigen Kurses nur ein Präludium, aber ein solches, das aufmerken hieß und nach einer Fortsetzung begehren ließ. Gewiss war das Ergebnis dieses einjährigen Kurses nur ein Präludium, aber ein solches, das aufmerken hieß und nach einer Fortsetzung begehren ließ. Schönberg, der unterdessen in Berlin nach einem weiteren Felde seiner Betätigung ausgeschaut hatte und ein solches wohl auch finden würde, hat eine Harmonielehre verfasst, die nicht zuletzt durch flammende Begeisterung für das Apostelamt des Jugendführers, des Erkenntnisweckers, beredsames Zeugnis ablegt. Eine solche pädagogische Kraft unserer Schule zu gewinnen, ehe sie vom Ausland uns entführt wird, schien uns zwingendes Gebot angesichts des notorischen Mangels an lehrbereiten Kräften in der numerisch kleinen Phalanx neuzeitlicher Komponisten von besonderer Prägung.
Das Apostelamt des Jugendführers hat Arnold Schönberg mit mitreißender Begabung ausgeführt. Viele seiner Schüler, Schülerinnen gab es kaum, waren geradezu berauscht von dem Genius, den sie in ihrem Lehrer erkannten. Der Dirigent Hans Swarowski erinnert sich in einem Fernsehporträt, das anlässlich des 100. Geburtstages von Arnold Schönberg am 12. September 1974 im ORF ausgestrahlt wurde.
Als Lehrer war er etwas Einmaliges. Er war ein Peripatetiker. Er ist immer herumgegangen, er ist nie gesessen beim Unterricht und hat Gedanken entwickelt im Augenblick, in dem er sie gesprochen hat. Es ist nur so aus seinem Kopf herausgesprudelt. Er hat eine Sprache gesprochen, die von einer unglaublichen Vollkommenheit war. Seine Lehre hat sich hauptsächlich darauf bezogen, uns das Alte mitzugeben und uns sicher zu machen in dem Alten, damit wir nachher spüren, wie die Überwindung dieses Alten geschehen ist. Die Hauptsache aber waren die Proben für diese Dinge. Das Wichtigste war, dass man jeden Meister so zu spielen hat, wie er gespielt sein wollte, und dass man aus seiner Musik erkennen musste, wie er es gemeint hat und nicht, wie es heute meist der Fall ist, wie der Darsteller es meint. Heute redet man immerfort vom Interpreten. Auf den verschiedenen Schallplatten werden Werke 10-mal interpretiert, wie die Leute sagen. Und man fragt sich, wo bleibt der Komponist? Und bei Schönberg ist es so gewesen, dass ein Brahms eben ein Brahms war.
Als Hans Swarowski 1920 den Unterricht bei Schönberg begann, war dieser wieder in der Nähe von Wien in Mödling ansässig. Im September 1911, nach dem ersten Studienjahr, in dem er seinen freien Kurs für Musiktheorie an der Kaiserlich-Königlichen Akademie für Musik und Darstellende Kunst hielt, übersiedelte er nach Berlin. Im September 1911 schreibt Arnold Schönberg an Karl von Wiener:
Sehr geehrter Herr Präsident, ich habe bis zum letzten Moment gezögert, nun habe ich mich aber doch entschlossen, nicht nach Wien zurückzukehren und bin daher nicht mehr in der Lage, die Kurse an der Kaiserlich-Königlichen Akademie abzuhalten. Ich muss Ihnen und den anderen Herren, insbesondere dem Herrn Direktor Bob und dem Herrn Dr. Botstieber, bei dieser Gelegenheit noch einmal herzlichst danken für Ihr Interesse und Ihre Mühe. Ich bedauere sehr, dass ich von Wien weg muss und weiß noch nicht recht, wie ich mich in Berlin finden werde, aber da Wien wirklich nichts für mich hat, muss es einmal sein. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie gestatteten, dass mein Schüler Alban Berg, der in allem ganz meine Intentionen kennt, die Schüler, die sich für mich gemeldet haben, übernehmen darf. Er wird mein Stellvertreter und Platzhalter sein, für den Fall, als ich es doch nicht lange in Berlin aushalten sollte. Darf er Sie einmal deshalb besuchen? Ich bin mit hochachtungsvollen Grüßen in vorzüglicher Ergebenheit, Ihr Arnold Schönberg.
Die vorteilhaften Gutachten sowie die Unzufriedenheit des Kuratoriums über die damaligen Kompositionslehrenden waren ausschlaggebend dafür, dass das Kuratorium nach langwierigen Sitzungen im Juni 1912 beschloss, neben Franz Schreker auch Schönberg als neuen Kompositionslehrer anzustellen. Dieser verzichtete aber auf die Berufung. An Wassily Kandinsky schreibt er am 19. August 1912:
Dass ich als Professor nach Wien an die Akademie sollte, wissen Sie, und dass ich abgelehnt habe. Aber nicht, wie ich es gerne möchte, um mich ganz meinem Komponieren widmen zu können, denn dazu bin ich leider noch nicht gelangt, sondern weil ich es für unangemessen hielt, dass ich, der von Wien wegen der Hauptsachen fortgegangen ist, wegen einer Nebensache wieder zurückgehen soll. Und mehr als eine Nebensache ist es nicht, was mir angeboten wurde, eine pensionsfähige Nebensache. Ein sicheres Einkommen zwar, und das hätte ich ja sehr nötig, aber ein relativ begrenzter Wirkungskreis, da mit mir zugleich Schreker engagiert wurde und auch Novak kommen sollte.
Das war Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.